Das Dritte Reich. Eine dokumentarische Collage. Die Hauptfiguren.
Herr, wir lassen nicht von dir.
Adolf Hitler, Reichskanzler, auch der Führer genannt.
Wollt ihr den totalen Krieg?
Josef Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda.
Wenn ein Volk, das so kämpfen kann, muss
Hermann Göring, der Reichsmarschall, sowie das Volk und viele andere.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend...
November 1918. Ein Weltkrieg geht zu Ende. Meuterei, Aufruhr, revolutionäre Unruhen bei der Truppe und im ganzen Reich. Der Kaiser dankt ab. Vom Balkon des Berliner Reichstags ruft Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die Republik aus.
Arbeiter und Soldaten, der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden. In ihrer Arbeit wird ein Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Ein neues Zeitalter, so schien es, war angebrochen. Die Sozialdemokraten im Besitz der Regierungsgewalt vereiteln im Januar 1919 durch Truppeneinsatz den Versuch, die deutsche Revolution nach russischem Vorbild zu machen. Auch die zweite, kommunistisch geführte Räterepublik in München, April 1919, ist bereits Anfang Mai entmachtet. Das bürgerliche Trauma dieser Tage aber bleibt. Hindenburg, der Ex-Generalfeldmarschall und Sieger von Tannenberg, macht sich zum Künder der Dolchstoßlegende, wonach Deutschland im Felde unbesiegt nur durch den verräterischen Dolchstoß in der Heimat zu Boden gezwungen. Dieses Wunschdenken und das Gefühl grenzenloser Demütigung durch den Versailler Vertrag, den zu unterzeichnen der deutschen Nachkriegsregierung keine Wahl blieb, erzeugten jene Republikverdrossenheit, die als Misstrauenshypothek auf dem jungen Staat von Weimar lastete. Im März 1920 versuchen nationalistische Putschisten unter Führung des Generallandschaftsdirektors Kapp im Marsch auf Berlin die Republik zu stürzen. Fanatisierte Abenteurer der Rechten ermordeten Eisner, Liebknecht, Rosa Luxemburg und schließlich Rathenau, der als Außenminister den Rapallo-Vertrag schloss. Seit 1920 sammelt in München der gebürtige Österreicher Adolf Hitler als geschickter Demagoge mit den Parolen »Los von Versailles«, Kampf den Novemberverbrechern, Kampf der internationalen Verschwörung des Judentums, die ersten Getreuen um sich. Hitler wird unterstützt aus schwarzen Reichswehrfonds und durch bewundernde Gönner aus Kreisen des musischen Großbürgertums von München und Bayreuth. Ernst von Wollzogen, der berühmte Überbrettelbaron, 1922.
Es traf von hinten her der Dolchstoß, der Verruchte, der Manneszucht und Soldatenehr uns zu vergiften suchte. Ach, es gelang das Werk der Schmach. Parteihass loderte in Flammen, das unbesiegte Heer zerbrach und Deutschland stürzte zusammen. O deutscher Herrgott, mach ein End mit allem Gezänk und Gegreine, zerschmettere das faule Fundament und stell uns auf feste Beine. Bescher uns einen gesunden Hass und Hundeschnauzenkühle und stampf ins große Essigfass die pflaumenweichen Gefühle. Und endlich, send uns einen Mann, der seines Ziels bewusst ist, an den man freudig glauben kann und dem zu folgen Lust ist. Der donnerte vom Berge her ins Tal der wirren Masse. Ich kenne keine Parteien mehr. Vor mir gilt nur die Rasse.
Jawohl, 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 jawohl. Pass auf mit unserer Bombe, ihr Kleinbäuschen. Ihr Kleinbäuschen, ihr Kleinbäuschen. Ihr pass auf mit unserer Bombe, ihr Kleinbäuschen. Und die erste und die zweite nicht von dir.
Die galoppierende Inflation verstärkt das Gefühl der Auflösung aller hergebrachten Ordnungen. Am 9. November 1923 tritt Hitler mit bewaffneten Kräften zum Marsch auf das Münchner Regierungsviertel an. Sein Putschversuch wird niedergeschlagen. Doch schon bei den Reichstagswahlen Mai 1924 zeichnet sich die Rechtsschwenkung in der deutschen Innenpolitik ab.
Kurt Tucholsky 1924 auf das vaterländische Gedenken des August 1914. Gebet nach dem Schlachten. Kopf ab zum Gebet! Herrgott, wir alten, vermoderten Knochen sind aus den Kalkgräbern noch einmal hervorgekrochen. Wir treten zum Beten vor dich und bleiben nicht stumm und fragen dich, Gott, warum haben wir unser rotes Herzblut dahingegeben? Bei unserem Kaiser blieben alle sechs am Leben. Wir haben einmal geglaubt, wir waren schön dumm. Uns haben sie besoffen gemacht. Warum? Einer hat noch 6 Monate im Lazarett geschrien. Erst das Dörrgemüse und 2 Stabsärzte erledigten ihn. Einer wurde blind und nahm heimlich Opium. 3 von uns haben zusammen nur einen Arm. Warum? Wir haben Glauben, Krieg, Leben und alles verloren. Uns trieben sie hinein wie im Kino die Gladiatoren. Wir hatten das allerbeste Publikum. Das starb aber nicht mit. Warum? Warum? Herrgott, wenn du wirklich der bist, als den wir dich lernten, steig herunter von deinem Himmel, den Besternten. Fahr hernieder oder schick deinen Sohn. Reiß ab die Fahnen, die Helme, die Ordensdekoration. Verkünde den Staaten der Erde, wie wir gelitten. Wie uns Hunger, Läuse, Schrapnells und Lügen den Leib zerschnitten. Feldprediger haben uns in deinem Namen zu Grabe getragen. Erkläre, dass sie gelogen haben. Lässt du dir das sagen? Jag uns zurück in unsere Gräber, aber antworte zuvor. Soweit wir das noch können, knien wir vor dir. Aber leih uns dein Ohr. Wenn unser Sterben nicht völlig sinnlos war, verhüte wie 1914 ein Jahr. Sag es den Menschen. Treib sie zur Desertion. Wir stehen vor dir. Ein Totenbataillon. Dies blieb uns. Zu dir kommen und beten. Weggetreten.
»1925 wählt das deutsche Volk den Generalfeldmarschall des Krieges Hindenburg zum Reichspräsidenten der Deutschen Republik, die es nun nicht mehr lange sein wird, wie Kurt Tucholsky prophezeit. Die heraufziehende Weltwirtschaftskrise bringt Arbeitslosigkeit und Existenzverlust für Hunderttausende im geschwächten Nachkriegsdeutschland. Vergeblich beschwört Gustav Stresemann die politische Vernunft, um der Radikalisierung von links und rechts zu steuern.«
Tausendfach sind die Schwierigkeiten, unter denen wir leben. Außenpolitisch, innenpolitisch und wirtschaftlich. Das ganze Zeitalter, dessen Bürger wir sind, ist im Großen gesehen nur ein Zeitalter der Revolution. In diesen Zeiten großer, bewegender Fragen, von denen unsere Zukunft abhängt, gibt es für uns in der Partei nur einen Leitstern. Die Ansprüche der Zeit zu befriedigen, frei von Illusionen, in sachlicher, nüchterner Arbeit und jener Realpolitik, die in Wirklichkeit das höchste an Idealismus ist, weil sie das heiße Herz da bändigt und nur der kühle Verstand uns vorwärts zu bringen vermag.
Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, rot ein, drei. ein, in die Arbeiter ein, weiß Gott, weil du auch ein Arbeiter bist. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein, in die Arbeiter ein, weiß Gott, weil du auch ein Arbeiter bist.
Auch den Kräften der Arbeiterbewegung, für die Brecht und Eisler Songs wie das Einheitsfrontlied schrieben, gelingt es nicht, Hitlers Aufstieg zu verhindern. Bei den Septemberwahlen 1930 erringt die NSDAP 6,4 Millionen Stimmen und zieht als zweitstärkste Partei in den Deutschen Reichstag ein. Maßgebliche Kreise der Schwerindustrie setzen jetzt auf Hitler als den kommenden Mann. Ein Bündnis mit den Deutschnationalen stärkt weiter die innenpolitische Position. Nun soll der Staat von Weimar, unermüdlich als völkisches Verhängnis diffamiert, zu Fall gebracht, das demokratisch gewählte Parlament zur unfähigen und lächerlichen Institution gestempelt werden.
Peter und Herr Abgeordneter Filusch, ich bitte um Ruhe. Die gegenwärtigen Anträge, meine Damen und Herren, die Ihnen zur Entscheidung gestellt sind, sollen nicht etwa das große Reformwerk des Parlamentarismus zum Abschluss zu bringen. Sie tragen vielmehr den gegenwärtigen. Dieses Parlament ist keine Beschlüsse auf Erden treffen. Er kommt der Tag oder kommt der bald, wollen Sie ja schamlos halten, vom Volk die Quittung aufzustellen, die Sie verdienen. Wir verlassen jetzt den Prozess gegen den Hassenscheidenden.
Das Wort zu einer Erklärung zur Abstimmung hat der Abgeordnete Stetter.
Kurt Tucholsky, 1930. Das Dritte Reich. Es braucht ein hohes Ideal, der nationale Mann, daran er morgens allemal ein wenig turnen kann. Da hat denn deutsche Manneskraft in segensreichen Stunden als neueste Errungenschaft ein Ideal erfunden. Es soll nicht sein das Erste Reich, es soll nicht sein das Zweite Reich. Das Dritte Reich? Bitte sehr, bitte gleich. Wir dürfen nicht mehr massisch sein, wir müssen durchaus rassisch sein. Und freideutsch, jungdeutsch, heimatvolkig und bündisch, völkisch, volkisch, volkig und überhaupt. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, ist ein ganz verkommener Patz und Bolschewist. Das Dritte Reich, bitte sehr, bitte gleich. Im Dritten Reich ist alles Glück. Wir holen unsere Brüder uns zurück. Die Sudetendeutschen und die Saardeutschen und die Eupendeutschen und die Dänendeutschen, trotz dieser Welt. Wir pfeifen auf den Frieden. Wir brauchen Krieg, sonst sind wir nicht zeniden. Im Dritten Reich haben wir gewonnenes Spiel. Da sind wir unter uns. Und unter uns, da ist nicht viel. Da herrscht der Bakel und der Säbel und der Stock. Da glänzt der Orden an dem bunten Rock. Da wird das Rad der Zeit zurückgedreht. Wir rufen Vaterland, wenn's gar nicht weitergeht. Da sind wir alle reich und gleich im Dritten Reich. Und wendisch und kaschubisch, reine Arier. Ja, richtig, und die Proletarier, für die sind wir die Originalbefreier. Die danken Gott in jeder Morgenfeier und merken gleich, sie sind genauso arme Luder wie vorher. Genauso schuftendes und graues Heer, genauso arme Schelme ohne Halm und Haber, aber im Dritten Reich. Und das sind wir. Ein Blick in die Statistik. Wir fabrizieren viel, Am meisten nationale Mystik.
Adolf Hitler vor dem entscheidenden Wahlsieg 1932. Kästner, große Zeiten. Die Zeit ist viel zu groß, so groß ist sie. Sie wächst zu rasch, es wird ihr schlecht bekommen. Man nimmt ihr täglich Maß und denkt beklommen, so groß wie heute war die Zeit noch nie. Sie wuchs, sie wächst, schon geht sie aus den Fugen. Was tut der Mensch dagegen? Er ist gut. Rings in den Wasserköpfen steigt die Flut und Ebbe wird es im Gehirn der Klugen. Der Optimist Fink schlägt im Blätterwald. Die guten Leute, die ihm Futter gaben, sind glücklich, dass sie einen Vogel haben. Der Zukunft werden sacht die Füße kalt. Wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung.